Gott ist immer für dich da. So ist das Thema heute Morgen für die Predigt. Und wir wollen gerne lesen den Text, Psalm 116, nach der Elberfelder lese ich. Ich liebe den Herrn, denn er hörte meine Stimme, mein Flehen. Ja, er hat zu mir geneigt sein Ohr, und an allen Tagen oder an allen meinen Tagen werde ich ihn anrufen. Es umfingen mich die Fesseln des Todes, die Ängste des Scheols erreichten mich. Ich geriet in Not und Kummer. Da rief ich den Namen des Herrn an. Bitte, Herr, rette meine Seele. Gnädig ist der Herr und gerecht. Und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Augen von Tränen, meinen Fuß vom Sturz. Ich werde wandeln vor dem Herrn in den Landen der Lebendigen. Ich habe geglaubt, darum kann ich sagen, ich bin sehr gebeugt gewesen. Ich sprach in meiner Bestürzung, alle Menschen sind Lügner. Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltaten an mir? Den Heilsbecher will ich erheben und den Namen des Herrn anrufen. Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Ach Herr, ich bin ja dein Knecht. Ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Gelöst hast du meine Fesseln. Dir will ich ein Dankopfer bringen. Anrufen will ich den Namen des Herrn. Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk, in den Vorhöfen des Hauses des Herrn, in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja.
Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich auch, dass ich mit euch über diesen Text nachdenken darf, hier aus Psalm 116. Mich hat der sehr angesprochen, wenigstens schon mal einen. Und ich denke, man muss auch ein bisschen davon überzeugt sein, von dem, was man so weitergibt. Und ich habe das so überschrieben, Gott ist immer für dich da. Kann man natürlich die Frage stellen, glaubst du das, dass Gott immer für dich da ist? Wenn es zum Beispiel im Leben gut läuft, wenn es sehr gut läuft, sind wir vielleicht zufrieden, ganz zufrieden. Aber was ist, wenn es mal nicht gut läuft? Und ich glaube, da kann so manch einer von uns auch ein Lied singen, dass es auch im Leben nicht immer gut läuft. Der Alltag, wenn er uns schwerfällt, wenn wir keine Freude mehr haben oder die Sorgen um uns, nicht die Sorge, wie gehen wir damit um, dass die Sorge uns einnimmt und nicht Jesus unser Herz erfüllt. Wie sieht dann zum Beispiel unsere Gottesbeziehung aus in den Höhen und Tiefen des Lebens? Vielleicht sagen uns manchmal unsere Gefühle, dass Gott unwahrscheinlich weit weg ist, dass er mir vielleicht nichts mehr zu sagen hat in dieser Situation, dass er sich nicht kümmert um mich und meine Situation oder gar, wie manche Leute mir schon gesagt haben, er hat sich aus meinem Leben verabschiedet. Psalm 116, hier haben wir eine solche Situation. Es ist ein Psalm der Klage und der Dankbarkeit. Und eigentlich ist das ein Widerspruch, wie es manchmal Widersprüche im Leben gibt. Aber das gehört einfach mit zum Leben, solche Situationen. Ich habe 5 Punkte, und zwar möchte ich mit uns so durch den Text gehen, durch einige Verse Und deshalb habe ich 5 Punkte, nicht nur 3, wie Luther. Und der erste Punkt heißt, der Herr hört unsere Gebete. Hier in Vers 1, ich liebe den Herrn, denn er hörte meine Stimme, mein Flehen. Das ist, möchte ich mal sagen, eine Liebeserklärung, was hier ausgedrückt wird. Eine ganz, ganz besondere Beziehung, wenn einer das so sagen kann. Das hat mich daran erinnert, dass Jesus einmal zu seinen Jüngern gesagt hat, Freunde habe ich euch genannt, Freunde. Auf Jesus ist Verlass. Wenn wir Jesus als unseren Herrn und Heiland haben, dann ist er unser Herr und Freund. Wir dürfen uns auf Jesus verlassen. Wir dürfen wissen, dass der Herr es wirklich gut mit uns meint. Jesus, dir will ich vertrauen. Das ist doch wahrscheinlich auch unser Gebet. Du kennst meine Sorgen, meine Ängste. Dir darf ich sie bringen. Du kennst mein Leid, mein Schmerz. Ich darf es dir sagen. Ich darf es dir klagen. Du kennst meine Schuld, meine Versäumnisse. Dir kann ich sie bekennen, erkennen und bekennen. Dieser Text sagt uns, dass unser Gebet sich nicht ins Leere verläuft, irgendwohin. Und du weißt gar nicht, was damit passiert. Mir geht es so, wenn ich E-Mails verschicke und manchmal wirklich eine Antwort, Rückantwort haben will, dann klicke ich da an, dass ich eine Mitteilung kriege, dass diese E-Mail angekommen ist, also dass da sie auch bekommen hat. Dann gehe ich so ein bisschen auf Nummer sicher, dann kriege ich eine Meldung und dann weiß ich, okay, die Sache ist angekommen. Und das wünschen wir uns manchmal für das Gebet, dass der Herr uns gleich eine Mitteilung schickt, ist angekommen, wird bearbeitet. Na, das wäre doch was. Jesus hört unsere Stimme und wir dürfen wirklich mit allen Anliegen zu ihm kommen. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Hier in Vers 2 lesen wir, das finde ich auch sehr schön, ja, er hat zu mir geneigt sein Ohr und an allen meinen Tagen werde ich ihn anrufen. Er hat geneigt sein Ohr. Das hat mich daran erinnert, dass Gott sich zu uns runtergebückt hat. Er neigt sein Ohr zu uns. Durch Jesus ist Gott auf diese Erde gekommen, zu uns runtergekommen, vom Himmel auf die menschliche Ebene gekommen und ist Mensch geworden. Hat also auch die menschlichen Schwierigkeiten, Situationen und Anfechtungen und alles, was damit zusammenhängt, hat er durchlebt. Doch ohne Sünde. Er ist aber für unsere Sünde gestorben, ist auferstanden, ist in den Himmel aufgefahren und er sitzt zur Rechten Gottes. Und er sitzt da nicht nur rum, sondern er sitzt zur Rechten Gottes, sagt die Bibel, und er vertritt uns. Er tritt für uns ein, in jedem Augenblick. Und weil Gott sich so zu mir beugt, will ich alle meine Tage, mein Leben lang Gott anrufen. Das möchte der Psalmschreiber hier ausdrücken. Weil du an Jesus glaubst, kannst du mit dieser Zuversicht immer wieder zu ihm kommen. Wie Jesus das in Johannes 14, Vers 13 uns auch bestätigt hat. Ein zweiter Punkt. Probleme sind ein Teil unseres Lebens. Wir lesen hier in Vers 3, es umfingen mich die Fesseln des Todes, die Ängste des Scheols erreichten mich. Ich geriet in Not und Kummer. Da gab es Leute, ich weiß nicht, ob ihr schon mal sowas erlebt habt, die haben Lügen über ihn verbreitet. Lügen verbreitet über den Psalmschreiber, skrupellose Menschen. Er hatte ihnen vertraut und dann das. Und wenn man von Stricken des Todes, wenn man das so liest, das klingt irgendwie nicht gut. Sie brachten ihn in Bedrängnis, sie brachten ihn in eine hilflose Situation. Und ihr Verhalten hatte ihn fast das Leben gekostet. Und ich denke, wo das Leben bedroht wird, herrscht Angst, die zu einer großen Not werden kann. Manch einer, der das schon mal so erfahren hat, wo sein persönliches Leben bedroht war, oder wenn wir mit Stricken gefesselt sind, dann sind wir wehrlos. Dann können wir nichts mehr machen. Dann kann nur ein Wunder, nur ein Stärkerer kann helfen. Wie schnell kommt in letzter Sekunde noch manchmal die Hilfe, wenn jemand einen Herzinfarkt kriegt oder wenn jemand am Ersticken ist oder sonst ganz schlimme Sachen passieren. Nicht immer kann helfen der Notarzt und der Krankenwagen. Ja, wir müssen manches im Leben durchmachen. Manches müssen wir durchmachen, das uns Angst macht. Angst vor der Zukunft, Angst vor Menschen, vor Situationen, vor Aufgaben. Die Not kann groß sein. Da, wo wir stehen, an unserem Arbeitsplatz oder in unseren persönlichen Beziehungen. Gott nimmt nicht alle Schwierigkeiten weg und Gott bewahrt auch nicht vor jeder Krankheit und er verhindert auch nicht jedes Unglück. Probleme sind ein Teil unseres Lebens. Und das muss man einfach mal sehen. Aber wir haben die Zuversicht. Warum haben wir die Zuversicht? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Wenn Jesus ein Teil unseres Lebens ist, dann hast du diese Zuversicht. Also ich kenne Leute, die haben alle möglichen Probleme und manchmal ganz schwierige Situationen, in die sie hineingeraten, durch andere oder auch selbst verschuldet. Und dann müssen die auf einmal ganz allein damit zurechtkommen, wenn die Gott nicht haben, wenn die Jesus nicht haben, dann müssen die das alles irgendwie alleine regeln. Und wir wissen auch, wie Menschen manchmal verzweifelt sind und sich, was weiß ich, das Leben nehmen wollen und so, weil sie einfach keinen Ausweg mehr wissen. Aber selbst wenn Probleme in unserem Leben sind, ich sag mal, wir haben Jesus und wir dürfen mit jeder Not zu ihm kommen. Das führt mich zum dritten Punkt. Auf Gottes Hilfe kannst du vertrauen. Hier steht in Vers 4, da rief ich den Namen des Herrn an, bitte Herr, rette meine Seele. Es gibt ja Menschen, die eben nicht fragen nach Gott, wie ich schon gerade sagte, und was mit ihrer Seele ist. Sie suchen nicht den Herrn, sie rufen ihn nicht an, sie überlegen nicht die Kosten-Nutzen-Rechnung ihres persönlichen Lebens, wie sie mit Gott stehen. Das hat mich mal daran erinnert an Jesus, als er in einer schwer geladenen Situation, Jesus selbst mal diese Frage nach dem Nutzen des Lebens auf den Punkt bringt. Muss ich da vorstellen, da sind die Jünger, ne, und irgendwas war vorher vorgefallen und plötzlich nimmt er sie so ein bisschen dichter an sich heran. Und er sagt ihnen, ich sage das mal mit diesen Worten, jeder, der sich einmal entschlossen hat, sich kompromisslos auf meine Seite zu schlagen, der wird auf eigene Wege und eigene Ziele verzichten. Er wird auch bereit sein, jeden Preis zu bezahlen, um ganz sicher zu mir zu gehören. Denn genau das, was ein Mensch um alles in der Welt aus eigener Kraft festhalten möchte, wird er am Ende sicher verlieren. Wer glaubt, sich selbst verwirklichen zu können, der wird die Wirklichkeit des eigenen Lebens verpassen. Wer aber bereit ist, den ganzen Ballast seiner eigenen Weltanschauungen, seiner Wünsche und privaten Ziele abzuwerfen, um ganz sicher auf meiner Seite zu sein, der wird mit meiner Hilfe das eigentliche Leben finden, hat Jesus gesagt. Und dann setzt er noch eins drauf und sagt, überlegt doch einmal ganz nüchtern, was hätte ein Mensch davon, wenn er sich alles leisten könnte, was diese Welt zu bieten hat, aber den Preis dafür seiner Selbstzerstörung bezahlen müsste. Luther sagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Und das zeigt uns einfach, jeder Mensch braucht einfach die Hilfe Gottes, die Hilfe des Herrn, auch wenn er das nicht haben will. Ne? Also eigentlich möchte Gott jedem Menschen das anbieten. Wir brauchen einmal eine zweifache Rettung und Hilfe im Leben. Das macht uns die Bibel deutlich. Einmal brauchen wir die Rettung und Hilfe von unserer Verlorenheit. Und das ist wunderbar, wenn ein Mensch das begriffen hat, dass er diese Hilfe braucht und dass er diese Hilfe auch angenommen hat. Dass wir unser Leben mit Gott in Ordnung bringen. Dass wir uns von Jesus unsere Sünden vergeben lassen und ihn als unseren Retter annehmen. Wie wichtig ist doch Rettung. Wenn wir merken, zum Beispiel auch ständig hier in dieser Welt, in unserer Welt, auf dieser Erde, auch in Deutschland, werden Menschen irgendwie gerettet, die in irgendwelche Nöte kommen. Da fährt der Krankenwagen wieder und da ist wieder ein Unfall und dies und jenes, da ist man irgendwo verschüttet. Man muss gerettet werden. Oder wenn man auch an Reinigung denkt, an Vergebung denkt, ständig sind wir dran, unsere Wohnung zu reinigen, zu putzen. Ne? Das ist ganz normal. Und genauso müssen wir immer wieder auch von unserer Schuld und Sünde gereinigt werden. Also der Mensch muss einmal gerettet werden. Er braucht Rettung und Hilfe aus seiner Verlorenheit. Aber ein zweites, die Rettung und Hilfe aus seinen Nöten. Da rief ich den Namen des Herrn an. Da rief ich ihn an. Aber warum sollte Gott helfen? Warum? Ist er dazu verpflichtet? Woher nimmt hier der Psalmschreiber oder der Psalmbeter das Recht, überhaupt Gott so anzurufen? Und ich denke, der Grund, den finden wir hier in Vers 1. Hier heißt es nämlich, ich liebe den Herrn. Ich liebe den Herrn. Er hat ein Vertrauensverhältnis zu Gott. Und das besteht darin, dass er Gott die Berechtigung gegeben hat, über sein Leben zu bestimmen, über sein Leben zu verfügen. Wir würden das sagen heute im Neutestamentlich, wir haben Gott unser Leben, Jesus unser Leben anvertraut und wir haben das neue Leben aus Gott erfahren, die Bekehrung, die Wiedergeburt. Und Jesus, du sollst jetzt über mein Leben bestimmen. Sein Alltag ist ein Tag mit Gott. Das wünscht sich Gott von uns. Wenn wir morgen in den Alltag gehen, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, dass der Alltag ein Tag mit Gott ist. Und so beinhaltet seine Liebe zu Gott, dass er Gott auf dem Laufenden hält, obwohl Gott um sein Leben weiß. Wir müssen Gott ja nicht ständig daran erinnern, hör mal, weißt du noch, wie es mir geht so ungefähr? Sondern das ist ja nur um unser Selbstwillen. Ehe sie rufen, will ich antworten. Gott sieht doch schon mal, was los ist in unserem Leben. Gott weiß schon, was wir machen, bevor wir das überhaupt machen, ob es die guten Sachen sind oder die schlechten Sachen. Das weiß Gott schon. Er teilt Gott alles mit, was sein Leben betrifft und was ihn beschäftigt. In der Stille, im Gebet, das können wir jeden Tag tun. Und er weiß eben, dass Gott es gut mit ihm meint, dass Gott größer und stärker ist als seine Probleme. Das weiß er. Und diese Liebe, die wird in einem Lied einmal so ausgedrückt. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen. Hat so viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht, das ist meine Zuversicht. Und das ist doch eine Stärke, was da rauskommt, ne? Dass wir wissen, der Herr lässt uns nicht. Er hat uns in seiner Hand. Und dann lesen wir hier in Vers 5 und 6, gnädig ist der Herr und gerecht und sein Gott und unser Gott ist barmherzig. Der Herr hütet die Einfältigen. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Wer die Gnade Gottes, wer Jesus erfahren hat, hat ein klares Glaubensbekenntnis. Der wird vom Menschen bekennen, wie Gott ist. Das ist ja, ich sage mal so, man muss ja manchmal gar nicht so viel sagen, aber wenn man einfach mal sagt, so ist Gott, so erfahre ich Gott in meinem Leben. Er wird Gott anbeten und die Vorzüge Gottes hervorheben. Wir erleben das oft so mit Menschen, dass sie immer nur schlechte Seiten von Gott sehen wollen. Ne? Was Gott alles nicht tut und wo er nicht handelt und dies und jenes. Ne? Und deshalb, weil das passiert ist, deshalb kann ich nicht mehr glauben und so weiter. Aber wir erkennen doch die Vorzüge Gottes und die sollten wir hervorheben. Seine Gnade, seine Gerechtigkeit, auch seine Barmherzigkeit. Das hat doch Jesus, als er über diese Erde gelaufen ist, als er seine Jünger und die Menschen gelehrt hat, das hat doch Jesus doch immer wieder gezeigt, ne? Dass Gott barmherzig ist, dass er sich um die Menschen gekümmert hat, die zu ihm kamen. Und das dürfen wir hervorleben. Und ich finde das hervorheben. Und ich denke, das ist einfach etwas, wie der Psalmschreiber das hier auch sieht und erlebt. Ein vierter Punkt. Besinne dich auf das, was ist. Und da haben wir den Vers 7. Da heißt es, kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Das klingt ja erstmal, möchte ich mal sagen, wie so ein Selbstgespräch. Da spricht jemand mit sich selbst. Oder da fängt jemand an, sich Gedanken zu machen über sich selbst. Wir machen uns ja auch Gedanken oft über uns selbst. Ich denke manchmal über mich nach. Ne? Man muss auch mal gucken, wo man ist und wie man steht. Und über seinen seelischen und geistlichen Zustand macht er sich auch Gedanken und über Gott. Der Psalmschreiber sagt, Gott hat ihm Gutes erwiesen. Er hat ihm zum Beispiel hier die Tränen abgewischt. Er hat ihn davor bewahrt, dass er gestürzt ist. Oder er hat ihn vor dem Tod bewahrt. Denn er war ja in Todesgefahr. Er war ja gefesselt. Er konnte ja selber nicht mehr daraus. Aber Gott hat ihn davor bewahrt. Mich hat das mal an so einen Dreiervers-Reim erinnert. Da sagte jemand, ich weiß gar nicht, von wem es ist, als ich Kraft suchte, stärktest du mich. Als ich Halt suchte, hieltest du mich. Und als ich Vergebung suchte, hast du mir meine Schuld vergeben. So ist Gott. So dürfen wir ganz einfach immer wieder in dem Alltag unseres Lebens zu ihm kommen. Und wenn wir innehalten und zur Ruhe kommen und über unser Leben mit Jesus nachdenken, dann sehen wir die Spuren Gottes in unserem Leben. Seine Kraft, seinen Halt und seine Vergebung. Gott ist da, auch wenn ich ihn nicht spüre. Er ist immer da. Und wenn unsere Gedanken oder Situationen uns von ihm abwenden, dann heißt es hier, kehre zurück zu ihm, kehre zurück in Gedanken, Worten und Taten, so würde ich es sagen. Kehre zurück. Würden wir nicht zu ihm zurückkehren, wohin sollten wir sonst gehen? Es gibt keine Alternative, also ich kenne keine. Und es gibt immer wieder nur der Weg, der zum Herrn zurückführt. Vers 9, da heißt es, ich werde wandeln vor dem Herrn in den Landen der Lebendigen. Und ich denke, so manches, was im Leben kommt, können wir nicht verstehen. Aber wir dürfen uns immer wieder an Jesus halten und an Jesus auch festhalten und unser Leben an ihm festhalten, festmachen, ihm vertrauen. Gott ist immer für seine Kinder da, unser himmlischer Vater. Deshalb hat Jesus uns ja auch dieses Gebet gegeben, dieses Gebet, wo er sagte, wenn ihr betet, das Vaterunser-Gebet, was so eigentlich unser Leben betrifft. Jesus hat uns die Fülle des Lebens geschenkt. Und vielleicht haben wir nicht die Fülle des Reichtums oder die Fülle der Gesundheit oder anderer Möglichkeiten. Manches haben wir nicht. Manches werden wir vielleicht nie im Leben haben. Aber wir haben eine lebendige Beziehung zu Gott durch Jesus. Und wir haben ewiges Leben bei Gott. Das wichtigste Problem in unserem Leben ist geklärt, unsere Schuldfrage. Glaubt ihr, was Menschen, die verschuldet sind, ich erlebe das oft, Leute, die im Gefängnis sind, die eine Unmenge Schulden haben und dann das eigentlich nie im Leben abzahlen können. Ne? Und die dann so eine Privatinsolvenz anmelden, damit sie in 7 Jahren oder 6 Jahren davon weg sind, weil sie sonst das nie im Leben schaffen könnten. Und unser Herr hat nicht nur eine Privatinsolvenz für uns angemeldet, sondern er hat uns alles vergeben, was unser Leben betrifft. Ewiges Leben. Und er hat uns auch die Fülle des Heiligen Geistes gegeben. Darum ermahnt ja der Apostel Paulus die Christen, die das noch nicht verstanden haben. Wir müssen uns das immer wieder sagen lassen. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Lass es doch zu in deinem Leben, weil das so wichtig ist. Und ich denke, manches werden wir erst in der Ewigkeit verstehen. Da sind wir im Land der Lebendigen. So möchte ich das mal hier rübernehmen ins Neue Testament. Da sind wir im Himmel. Dann beginnt das Leben ohne Leid, ohne Krankheit und das, was uns alles beschäftigt, der Schmerz in der Gegenwart unseres Herrn. Dann wird die Fülle des Herrn vollkommen sein in unserem Leben. Hier in Vers 10 lesen wir, ich habe geglaubt, darum kann ich sagen, ich bin sehr gebeugt gewesen. Und Jesus hat auch mal deutlich gemacht, wichtiger als das Verstehen ist der Glauben. Ohne Glauben, steht es im Hebräerbrief, können wir Gott nicht gefallen. Der Glaube, das Vertrauen. Auch wenn wir was nicht verstehen, und ich verstehe so manches im Leben nicht, und ich werde es wahrscheinlich auch nicht verstehen, dann können wir uns nur mit Ehrfurcht vor Gott beugen. Herr, du weißt, du kennst die Hintergründe und Zusammenhänge, ich vertraue dir. Ich befehle dir das an, ich bringe dir das, ich bitte dich, Herr, nimm du es in deine Hand. Und ein letzter Gedanke, wie kann ich dem Herrn wiedergeben? Vers 12 haben wir hier. Wie soll ich dem Herrn vergelten alle seine Wohltaten an mir? Der Psalmschreiber macht ja Folgendes hier. In diesem Psalm gibt er einen Rückblick aus seinem Leben. Manche machen das an Silvester, da machen wir so einen Rückblick und gucken, wie das Jahr gelaufen ist. Ist es gut gelaufen, schlecht gelaufen? Und das will ich in Zukunft anders machen. So ungefähr. Er erzählt, und das ist wichtig, er erzählt von seinen schlechten Erfahrungen, die er gemacht hat, von seinen Sorgen, von seinen Nöten, von seinem Fast-Totsein und wie Gott ihn da herausgeholt, von seiner Todesangst und vieles mehr. Also alles so, was sein Leben betrifft. Und in alledem, muss man sagen, war der Herr helfend bei ihm. Also wenn was in unserem Leben auf uns zukommt, dann ist das ja oft, wo wir sagen, das will ich nicht. Ich habe das schon mal erzählt hier, wo ich mal ganz schlimm mit Tinnitus zu tun hatte, mit so einem Ohrgeräusch. Und ich war in Koblenz in der Klinik und dann bin ich da sonntags in Gottesdienst gegangen, in den evangelischen. Und dann kam da auch ein Mann, also wir waren zu zweit im Gottesdienst. Da war noch die Organistin und der Pfarrer. Und der Mann, nämlich, ich habe mich neben ihn gesetzt und er sagte mir dann, wissen Sie, warum ich hier bin? Sage ich, nee, Gott hat mir noch einmal das Leben geschenkt. Ich habe eine ganz schwere Operation gehabt und mein Leben stand voll auf der Kippe. Und der hat sich so gefreut, der war so dankbar dafür und ist deshalb in den Gottesdienst gegangen, was er vielleicht sonst nie gemacht hat. Und ich saß da mit meinem Tinnitus. Und es war einfach furchtbar. Und das ist ja eine Krankheit, wo du sagst, hier, das siehst du nicht. Ne? Das ist einfach verrückt, wenn du da einen Daumen einklemmst, das siehst du. Ne? Aber das kannst du alles nicht definieren. Auf jeden Fall nach dem Gottesdienst, wir hatten noch Abendmahl gefeiert, wie wir das heute hier machen werden. Nach dem Gottesdienst draußen kam der Pfarrer raus und dann habe ich ihn mal kurz angesprochen und habe ihm so meine Situation erklärt. Und er sagte nicht viel, aber das Einzige, was er sagte, ich bete für Sie. Und dann haben wir uns verabschiedet. Und ich möchte mal sagen, diese Aussage dieses Pfarrers, dieses ich bete für Sie, war für mich wie als hätte jemand bei mir im Kopf einen Schalter umgelegt. Und auf einmal habe ich Zuversicht und Hoffnung gekriegt, was ich vorher überhaupt nicht hatte. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie kannst du deine Arbeit weitermachen, deinen Dienst und was weiß ich alles. Ne? Und so sieht man einfach, wie Gott hilft. Manchmal durch ganz einfache Sachen, durch ganz einfache Aussagen. Wir denken ja manchmal auch, wir müssen, wenn da jemand in der Not ist, wir müssen ständig auf den einreden, dies und jenes und was machen. Manchmal braucht man nur einen Satz. Manchmal braucht man nur einen Zuspruch im persönlichen Leben. Und ich denke, vielleicht sollten wir öfter Rückschau halten. Rückschau auf unser Leben. Also wenn ich in meinem Leben, ich werde dieses Jahr schon 63, schrecklich. Manche, die sind ja noch Jünglinge hier, René. Auf jeden Fall, wenn man zurückschaut, egal wie alt man ist, um das mal auf die normalen Ebene zu bringen, dann kann man einfach mal sehen, all das Gute, das Gott uns geschenkt hat. Auch wenn es durch viele oder durch manche schwere Lebensphasen hindurchgegangen ist. Aber er hat uns doch so viel Gutes gegeben. Und wir haben doch immer wieder gemerkt, wir sind auf dem Guten, mit dem Herrn sind wir immer auf dem guten Weg. Und wir können ihm einfach nur danken und werden ihm vertrauensvoll unsere Gegenwart immer wieder anbefehlen. Das ist wichtig, dass ich das immer wieder tun kann. Immer wieder. Egal was es ist. Der Psalmschreiber will nicht untätig sein. Manchmal fragt man ja auch, wie kann ich das Gott jetzt wieder gut machen, so ungefähr. Aber er überlegt sich, wie er seinen Dank Gott gegenüber zeigen kann. Wir können nicht wieder gut machen, was Gott uns macht, aber wir können unseren Dank ihm zeigen. Er macht es durch seine Liebe zu Gott, Vers 1. Er will die Werte Gottes einbeziehen, Vers 2. Durch einen guten Lebenswandel, Vers 9. Auf Gott will er hören und dankbar sein, Vers 14. Er nimmt sich also vor, so mit dem Herrn zu leben. Und Jesus hat mal gesagt, wir dürfen uns auch was vornehmen, immer wieder, dass wir seine Gebote halten. Seine Gebote sind nicht schwer. Aber ohne ihn können wir das natürlich nicht tun. Ich schließe, Paul Gerhardt drückt es so aus. Sollte ich meinem Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar sein, denn ich sehe in allen Dingen, wie so gut er es mit mir meint. Ist doch nichts als lauter Lieben, das ein treues Herz erregt, das ein Ende hebt und trägt, die in seinem Dienst sich üben. Alles Ding wird seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Wir haben allen Grund, über alle Maßen zu loben und unsere Freude laut zum Ausdruck zu bringen. Und der Psalmschreiber sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen.